Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Werner Schoninger. Herzlich willkommen. Berlin hat ein Müllproblem, das zeigt sich vor allem in den Grünanlagen der Stadt, nicht erst seit Corona. Partypeople und Großfamilien feiern gern in den Parks und lassen ihren Müll liegen. Ratten und Vögel freuen sich dann über Essensreste. Unschön. Anfang des Jahres haben die Frauen und Männer mit den orangefarbenen Westen von der BSR die Reinigung übernommen, dauerhaft für fast 80 Parks und Grünanlagen. Was da zu tun ist, hat sich heute Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Popp von den Grünen mal zeigen lassen, am Beispiel des Weinbergparks in Berlin-Mitte. Unsere landespolitische Korrespondentin Birgit Radatz war dabei.
Im beigen Trenchcoat und grauen, halbhohen Gummistiefeln trotzt Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Popp dem strömenden Regen an diesem Morgen. Aber so einen Termin in Wahlkampfzeiten, bei dem es um das Thema Müllbeseitigung geht, lässt sie sich als Grünen-Politikerin offenbar nicht vermiesen. Und weil sie eben auch BSR-Aufsichtsratsvorsitzende ist, richtet sich Popp zunächst an die Chefin der Stadtreinigungsbetriebe, Stefanie Otto.
Mein großer Dank gilt wirklich allen Reinigungskräften, die auch in diesen schwierigen Wochen und Monaten dafür gesorgt haben, dass die Lebensqualität eben in unserer Stadt, in den Parkanlagen, weiterhin eine hohe geblieben ist, indem sie hier sehr regelmäßig sauber gemacht haben.
Die schwierigen Wochen und Monate, von denen Popp spricht, hatten vor allem damit zu tun, dass durch geschlossene Restaurants und Clubs noch mehr Müll als sonst in den Parks angefallen ist. Pizzakartons, Einwegplastik, haufenweise Partyüberreste wie Flaschen, Kronkorken und Zigarettenstummel. Eigentlich sind die Bezirke für die Reinigung zuständig. 2016 startete der Senat jedoch ein Pilotprojekt. Daraus wurde Anfang des Jahres eine regelmäßige Reinigung durch die BSR von nun fast 80 Parks und Grünanlagen. 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich in allen Bezirken darum, am meisten in Steglitz, so BSR-Chefin Stefanie Otto. Es seien besonders die kleinen Dinge, die einen großen Schaden anrichten, wenn sie in der Natur liegen blieben.
Wenn man sich überlegt, das war in den Parks genau, weiß ich es jetzt nicht, aber im Stadtgebiet haben wir 25.000 Papierkörbe, auch alle mit Zigarettenascher mit dabei. Und wenn Sie jetzt durch die Stadt gehen, sehen Sie trotzdem, dass es eben nicht immer den Mülleimer findet. Und das ist immer mein Appell, dass ich sage, Leute, findet die Mülleimer und tut's da rein, das ist schon mal ein guter Anfang.
Und der liegen gebliebene Müll kostet. Fast 60 Millionen Euro hat das Land dafür bisher ausgegeben, so Wirtschaftssenatorin Popp. Im aktuellen Haushalt sind rund 13 Millionen für die Parkreinigung vorgesehen. Gerade weil es die Allgemeinheit viel Geld kostet, sollten die Müllverursacher gezielt angesprochen werden, findet Tom Schreiber, eigentlich Sprecher für Verfassungsschutz der SPD. Auch Sanktionen kann er sich als letztes Mittel der Wahl vorstellen.
Und damit meine ich eben die Leute, die wilde Partys organisieren im Wald, im Park, die zur Verantwortung gezogen werden können, wo man Musikanlagen einziehen kann. Und die dürfen dann gleichzeitig auch die BSR-Rechnung sozusagen bezahlen. Also das darf keine Einbahnstraße sein, die Geschichte. Und ich glaube auch, dass gerade wenn es um den Geldbeutel geht, der eine oder andere dann versteht, dass es keine gute Idee war.
Bei seiner letzten Hospitanz bei einem Polizeiabschnitt vergangenes Wochenende habe er festgestellt, dass auch im Plenterwald nach einer Party viel Müll liegen gelassen wurde. Die BSR setzt laut ihrer Chefin bisher vor allem auf mehr Mülleimer und die Reinigung. Zur Schärfung des Bewusstseins gäbe es außerdem einen regelmäßigen Austausch mit Zivilorganisationen wie Fridays for Future.
Die Wirtschaftssenatorin mal in Gummistiefeln, warum nicht? RBB-Reporterin Birgit Radatz berichtete, wie der Senat und die BSR das Müllproblem in Berliner Grünanlagen in den Griff kriegen wollen. In der Hochphase der Pandemie war viel von Maskenverweigerern und Corona-Partys die Rede. Immer wieder wurde gegen die Infektionsschutzverordnung verstoßen. Wie oft und wogegen genau, das können die meisten Berliner Bezirke allerdings nicht genau sagen. Auch nicht, wie viel Bußgeld wegen der Verstöße eingezogen wurde. Das geht aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage hervor, die dem RBB exklusiv vorliegt. Jan Menzel aus unserer landespolitischen Redaktion.
Für den rechtspolitischen Sprecher der Linksfraktion Sebastian Schlüsselburg ist die Intransparenz bei ordnungswidrig und Bußgeldern ein echter Skandal.
Wir müssen als Parlament, aber auch die Öffentlichkeit jederzeit wissen, wie viele Bußgeldverfahren gab es, welche Einnahmen sind entstanden, wie viele Verstöße gegen welche Geh- und Verbote gab es. Und wenn das nicht möglich ist, haben wir ein Demokratieproblem.
Kritisiert Schlüsselburg. Laut Parlamentsanfrage haben die Bezirke rund 51.800 Ordnungswidrigkeiten wegen Corona-Verstößen erfasst. Aber nur Marzahn-Hellersdorf und Neukölln geben einigermaßen vollständig Auskunft, wie viele Verfahren noch offen und wie viele abgeschlossen sind. Alle anderen Bezirke machen dazu keine Angaben. Vom Senat heißt es, eine automatisierte Recherche sei nicht möglich und eine händische Auszählung durch Behördenmitarbeiter zu aufwendig. notwendig. Ähnlich lückenhaft präsentiert sich die Bezirksstatistik auch bei den verhängten Verwarnungs- und Bußgeldern. Hier machen nur 9 von 12 Berliner Bezirken Angaben. Reinickendorf, Steglitz, Zehlendorf und Marzahn-Hellersdorf bleiben eine Antwort schuldig. Aber selbst die auskunftsfreudigeren Bezirke lassen Fragen unbeantwortet. So beziffert Pankow die Soll-Einnahmen aus Buß- und Verwarnungsgeldern mit 152.920 Euro, gibt aber nicht an, wie viel von diesem Betrag schon verbucht wurde. Linken Politiker Schlüsselburg will diese Datenlücken nicht hinnehmen.
Das ist vor allen Dingen deswegen auch problematisch, weil wir ja im Bereich der Staatsanwaltschaft gute Zahlen bekommen haben und dort in der Statistik auch eine extra Kategorie für Corona-Delikte angelegt wurde. Ich stelle mir jetzt schon die Frage, warum das nicht auch im Bereich der Ordnungsämter oder der polizeilichen Statistik so möglich war.
So listet die Staatsanwaltschaft knapp 2.940 Strafverfahren auf. Mehrere hundert davon wurden wieder eingestellt, knapp 800 als Ordnungswidrigkeiten herabgestuft. In 161 Fällen erhielten Beschuldigte einen Strafbefehl, in 50 Fällen kam es zur Anklage. Am meisten stört den Rechtspolitiker Schlüsselburg aber, dass er keine Antwort darauf bekommen hat, für welche Verstöße am häufigsten Bußgelder verhängt wurden. Das zu erfassen sei für viele Bezirksämter nicht möglich, teilt die Innenverwaltung mit. Ob also eher Maskensünder, Verstöße gegen das 1,50 Meter Abstandsgebot oder zu große Menschenansammlungen draußen oder in Privatwohnungen die größten Probleme waren, bleibt unklar. Dabei wäre das zu erfahren doch besonders wichtig, findet Schlüsselburg. Die Pandemie sei schließlich noch nicht vorüber und neue Verordnungen könnten nötig werden. Und da, sagt der linken Politiker, müsse man doch wissen, wo die Corona-Regeln funktioniert hätten und wo nicht.
RBB-Reporter Jan Menzel. Die Berliner Bezirke wissen oft nicht, wie und wie oft gegen die Corona-Regeln verstoßen wurde. Das hat Ende Juni für Aufsehen gesorgt. In einem Bernauer Altenpflegeheim der Arbeiterwohlfahrt mussten von 60 Bewohnerinnen und Bewohnern 15 in andere Heime verlegt werden, wegen massiver personeller Engpässe. Der Mangel an Personal hat in den vergangenen Jahren vor allem im ländlichen Raum immer weiter zugenommen. Inzwischen herrscht vielerorts Alarmstufe Rot. RBB-Reporterin Felicitas Montag sagt, wie es jetzt in Bernau weitergeht.
Trauer, Entsetzen und Wut machen sich breit, als das Bernauer Seniorenheim am Weinberg vor 2 Wochen öffentlich bekannt gibt, die Pflege seiner Bewohner nicht mehr in vollem Umfang sicherstellen zu können. Mittlerweile habe sich die Situation stabilisiert, sagt Frank Peters, AWO-Geschäftsführer des Kreisverbandes Bernau. Fachkräfte befreundeter Verbände seien zur Hilfe gekommen, um Dienste abzusichern. Aber
der Krankenstand im Wesentlichen hat sich nicht geändert, weder beim Fachpersonal noch bei der Leitung. Mit Stand Ende nächster Woche werden noch mehr Bewohner ausgezogen sein, sodass wir statt der 60 Plätze noch etwa 20 bis 22 belegte Plätze haben werden.
Peter spricht von einer Notlösung. Er wirkt angespannt, verständlicherweise. Heimbewohner zu verlegen, verlagert nur das Problem in andere Einrichtungen. Das ist auch Peters bewusst. Aber der Arbeitsmarkt sei leergefegt.
Wir können davon ausgehen hier vor Ort, dass wir dauerhaft keine Fachkräfte an den Start bei uns kriegen werden, sodass wir uns eine ganz andere Lösung überlegen müssen.
Eine Lösung könnte sein, das Haus komplett umzufunktionieren, hin zu mehr ambulanten Angeboten, so der AWO-Geschäftsführer. Derartige Überlegungen gebe es schon seit letztem Herbst.
Leider hat uns diese Personalknappheit in den letzten Wochen überrollt, sodass wir dazu gar nicht mehr kommen konnten. Anreize hören sich gut an. Es wurde in einigen sozialen Netzwerken verbreitet, dass wir extrem schlecht zahlen. Das stimmt so überhaupt nicht. Wir zahlen den aktuellen TVÖD an die Mitarbeiter und darüber geht einfach nichts. Mehr ist nicht verhandelbar mit den Pflegekassen.
Die Lage in Bernau ist nur die Spitze des Eisbergs. Auch andere Pflegeeinrichtungen werden irgendwann an ihre Grenzen kommen.
Felicitas Montag berichtete, der Bedarf an Fachkräften wächst weiter. Benötigt werden in Brandenburg nach einer aktuellen Studie allein in den nächsten 9 Jahren 44.000 zusätzliche Pflegekräfte. Nun sind sie wieder auf dem Weg nach Hause, der niederländische König Willem Alexander und Königin Maxima. Am letzten Tag des Staatsbesuchs in Berlin hatte die Nachricht vom Anschlag auf einen niederländischen Journalisten das Programm überschattet. Der Mann wurde gestern in Amsterdam durch Schüsse lebensgefährlich verletzt. Der König äußerte sich entsetzt, nahm aber seine Termine heute wahr. Für uns hat RBB-Reporter Matthias Bartsch das Königspaar begleitet.
Am letzten Tag seines 3-tägigen Berlin-Besuchs kämpfte das niederländische Königspaar mit Nieselregen. Maxima trotzte dem schlechten Wetter mit einem lindgrünen Sommerkleid. Wie immer modisch sicher, kombiniert mit einem beigefarbigen Hut mit breiter Krempe. Anfangs verirrten sich nur wenige Schaulustige zum Humboldt-Forum, wie Vanessa und Joris, die beide im nahegelegenen DDR-Museum arbeiten und die Mittagspause nutzten, um Maxima und Willem Alexander zu sehen.
Naja, war es ein wahnsinnig aufregender Moment. Ich habe noch nie Wolf so nah erlebt und natürlich auch ein sehr sympathisches Paar. Eine wahnsinnig kluge Frau, ein wahnsinnig kluger Mann. Das macht schon Spaß, wenn die hier in Berlin sind und sich vor allem auch die neue Attraktion in Berlins Mitte ansehen.
Ich bin Niederländer selbst, also ich finde es natürlich immer schön, dass mein Oberhaupt mal wieder kurz zu sehen. Und ja, das ist ein Stückchen Heimat und Spaß gemacht.
Im Humboldt-Forum schaute sich das niederländische Königspaar die Ausstellung Global Berlin an, die interaktiv Berlins Geschichte und deren Verbindung zum Rest der Welt darstellt. Das Wetter besserte sich und draußen sammelten sich etwa 100 Berlinerinnen und Berliner, aber auch Touristen wie Bettina aus Berchtesgaden.
Ich komme aus Bayern und besuche Freunde in Berlin. Die wollten mir das Humboldt-Forum zeigen und jetzt sind sie nach Hause gefahren und haben mich hier abgestellt, weil ich gesagt habe, ich weiche hier nicht mehr, bevor ich Maxima nicht gesehen habe. Ja, und schauen Sie, ich bin orange gekleidet, das ist kein Zufall. Es gibt so die Kirsche auf das Törtchen von meinem Berlin-Aufenthalt jetzt hier.
Das übliche Bad in der Menge fiel auch heute aus. Trotzdem freuten sich die Royal-Fans, das Paar kurz live erleben zu können. Der Terminkalender war auch für den letzten Tag gut gefüllt. Vor dem Termin im Herzen Berlins stand unter anderem der Besuch der Technischen Universität auf dem Programm. Dort wurde eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, bei der es um die Zusammenarbeit zur Photonikforschung geht, die eine wichtige Rolle zum Beispiel beim autonomen Fahren spielt. Wie wichtig Willem Alexander das künftige Verhältnis der Niederlande mit Deutschland ist, zeigt er auch in seiner gestrigen Rede im Bundesrat, wo er auf die Wahlen im Herbst anspielte.
Vertraute Persönlichkeiten ziehen sich zurück und wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, für Ihren Beitrag zum Gedeihen der deutsch-niederländischen Beziehungen. Andere werden ihren Platz einnehmen und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Auch wenn die Besetzung ändert, unser Zusammenspiel geht weiter.
Für das Königspaar endete der Staatsbesuch mit einem gemeinsamen Essen mit dem regierenden Bürgermeister Michael Müller. Alle drei äußerten sich auch zum Anschlag auf den bekannten niederländischen Journalisten Peter de Vries, der von mehreren Kugeln getroffen und lebensgefährlich verletzt wurde. Man sei zutiefst erschüttert und verstört, dass mitten in Europa Journalistinnen und Journalisten zum Teil unter Lebensgefahr ihre Arbeit machen.
Der Blick auf das niederländische Königspaar, für eine Berlin-Besucherin also die Kirsche auf der Torte. Matthias Bartsch war das vom vorerst letzten Tag königlichen Glanzes in Berlin. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Können Sie gerne nachhören auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.